Bestseller ist Fluch und Segen. Man würde sich in die Tasche lügen, wenn man sagt, das ist einem total egal. Also ich finde, da schwingt in Deutschland einfach ganz viel Prestige mit und geschlossene Türen und dieser Wunsch, sich abzugrenzen. Ich weiß, dass sich heute und morgen nichts verändert. Wenn man ein bisschen recherchiert, weiß man auch, dass wenn der Feminismus sehr große Strecken macht, dann kommt der Backlash gleich dazu. Ich glaube nicht, dass ich eine gerechte Welt erleben werde. Und dann ist so die Frage, und jetzt?
Hi, willkommen bei Lieblingslit, dem Podcast, in dem ich AutorInnen und Literaturprofis auf ihren Lieblingsdrink besuche und über Werk, Werdegang und literarische Lieblinge spreche. Mein Gast ist Annika Landsteiner, Bestseller-Autorin und Podcasterin. Erst war Annika Schauspielerin, heute schreibt sie Bücher und mehr. Ihre Romane »So wie du mich kennst« und »Nachts erzähle ich dir alles« und auch ihr erstes Sachbuch »Sorry Not Sorry« über weibliche Scham setzen sich auf spannende wie einfühlsame Art mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander. Und auch auf Plattformen wie Instagram oder Substack erreicht Annika mit ihren authentischen Beiträgen mittlerweile tausende LeserInnen. Wir sprechen über Annikas Haltung zur Grenze zwischen ernster und unterhaltender Literatur, den Druck der Bestsellerliste, über das Reisen und das Bleiben und natürlich über jede Menge Bücher. Auch Annika habe ich ihren Lieblingsdrink kredenzt. Habt ihr euren parat? Schön, dann Prost und viel Spaß beim Hören. Hi und willkommen bei Lieblingslit, liebe Annika Landsteiner.
Hi, freut mich.
Und mich erst. Wir sind hier in deinen heimatlichen Gefilden im Münchner Süden, sagt man das so?
Kann man so sagen, ja.
Genau, ich muss das ja immer lernen. Und hier stoßen wir gleich mit deinem Lieblingsdrink an. Aber die wichtigste Frage, wie immer vorweg, wie geht's dir?
Das ist so eine gute Frage. Ich glaube, mir geht's ganz gut.
Glaubst du?
Ich hatte jetzt ein paar Wochen, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Immer mal wieder was los und jetzt geht's gerade bergauf. Also du erwischt mich. Ich habe letzte Woche noch so gedacht, du kommst ja am Sonntag und ich hoffe, mir geht's besser, weil ich mich zum einen nicht verstellen möchte und zum anderen, also Absage war jetzt eh keine Option für mich so, aber ich wollte auch einfach, dass wir eine schöne Zeit haben. Und gestern dachte ich mir dann so, ja. Ist gut.
Ach, Glück gehabt. Also Absagen ist immer eine Option, finde ich. Ich wäre auch nochmal gekommen.
Nein, nicht, wenn du durchs ganze Land reist und hier auch noch dein Cocktailset mitbringst.
Mein Cocktail und deine Küche direkt unter Wasser setze.
Unter Kaffee setze.
Oh ja, jetzt ist ein kleiner Spoiler-Alert. Also wir sagen natürlich gleich, was es konkret gibt, nämlich nicht nur Kaffee, aber auch. Am Rand oder vorweg eine kleine Backstage-Notiz von meiner Seite. Du bist meine erste Gesprächspartnerin, die ich nicht durch mein AutorInnen-Netzwerk vorher persönlich kannte. Und es freut mich total, dass du einem jungen Podcast wie Lieblingslit deine Zeit und dein Interesse widmest. Also nochmal vielen Dank. Und apropos AutorInnen-Netzwerk, mir ist dann vor ein paar Tagen aufgefallen, dass wir doch eine Verbindung haben. Wir wussten es einfach nur nicht oder ich wusste es zumindest nicht. Stichwort kleine Welt und so. Mhm. Und zwar habe ich als letztes jetzt kürzlich noch deinen Roman »So wie du mich kennst« zu Ende gelesen und natürlich auch die Danksagung. Und Aha. Da dankst du meiner ehemaligen Mitbewohnerin.
Nein.
Nämlich ganz liebe Grüße an Apana Bernd.
Wirklich. Ja.
Mit der habe ich in Hildesheim zusammen gewohnt. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Und was hat die genau für dein Buch nochmal gemacht?
Die hat damals, das kam damals schon auf, das war 2019, 2020, wurde es immer wichtiger, Sensitivity Reading zu machen. Und weil in »So wie du mich kennst« sehr viel New York-Content drin ist und es auch recht divers ist und ich einfach mich wohler gefühlt habe, wenn ich das so modern wie möglich schreiben möchte, dass ich mit jemandem spreche. Und irgendwie, ich glaube, ich hatte sie vorher für was anderes interviewt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, aber wir kannten uns schon lose über irgendeine journalistische Zusammenarbeit. Und dann habe ich sie gefragt auf den letzten Metern, ob sie Zeit hat, die bestimmten Kapitel zu lesen. Also sie hat auch den ganzen Roman gar nicht gelesen damals, weil es auch schon so eng war. Aber sie hat so 4, 5 Kapitel gelesen.
Ach, wie schön.
Genau.
Ach, cool.
Und hat auch gut geholfen.
Ja, glaube ich. Voll schön. Da hat sich so der Bogen auf jeden Fall doch irgendwie zwischen uns noch
Hammer,
aufgespannt.
Ich liebe es.
Ja, ich auch. Aber ansonsten bin ich wirklich einfach nur über deine Bücher beziehungsweise deinen zumindest aktuellsten Roman derzeit, »Nachts erzähle ich dir alles«, auf dich gekommen.
Und weil wir uns vorher eben nicht offiziell kannten, habe ich mich natürlich jetzt auch im Vorfeld umso intensiver mit deinen Büchern, deiner Karriere auseinandergesetzt und dabei immer wieder gedacht, wow. Also, und dabei meine ich gar nicht so das Label Bestseller-Autorin, das du ja auch inzwischen hast. Und dazu kommen wir noch, genauso natürlich wie zu den Inhalten deiner Romane oder jetzt vor allen Dingen deines aktuellen Romans. Aber eigentlich war so Bestseller und so, das war für mich nur so das Sahnehäubchen, weil mein Wow sich so eher auf deine Inhalte bezieht. Jedenfalls dachte ich, wow, genau deshalb mache ich diesen Podcast. Also ich will mit wahnsinnig kreativen, talentierten Menschen sprechen und neben wertvollen Büchern, die ihr liefert, liefert ihr aus meiner Sicht auch total viel Inspiration. Also so Menschen wie du, ihr, das bist in dem Fall du. Und das war... Es ist so einer der Gründe, warum ich Lieblingshit gestartet habe. Ich möchte so einen Göttinnen-Funken erzeugen, der auch bis zu den HörerInnen da draußen wirklich hintransportiert wird. Das ist eigentlich mein Ziel, also no pressure. Aber ich gehe mit ganz, ganz viel Lust jetzt an dieses Gespräch und hoffe, dir und den HörerInnen da draußen geht es genauso. Erstmal zum Wo. Bei Lieblingslit geht es ja auch um die Lieblinge. Da kommen wir gleich zu. Aber ihr AutorInnen, meine Gästinnen im Podcast, macht mich ja auch immer zu eurer Gästin bei euch zu Hause. In deinem Fall sind wir, wie schon gesagt, im Münchner Süden. Ja, hier in deiner Wohnung, super schön mit Blick auf Grün und auf einen Kirchturm, wo man immer schön die Zeit im Auge behält. Auch nicht unwichtig bei unserem Gespräch. Du wohnst hier mit deiner Hündin Franny, die mich auch schon ganz lieb und überschwänglich begrüßt hat. Wer die sehen möchte und ein bisschen Fluff-Content, kann ja nie schaden, der kann bei Social Media vorbeischauen. Und da ist Franny natürlich auch ganz präsent dann in unserem kleinen Vorschau-Reel für dieses Gespräch. Ich habe gelesen, du wohnst jetzt seit mehr als 15 Jahren in München.
Das kommt hin, ja.
Ja, also wow. Da sozusagen, I did the math. Ja. Also sozusagen dein Erwachsenenleben, wenn man so will.
Ja.
Hier wohnen ja mehr als 1,5 Millionen Menschen. Mhm. Kommst aber ursprünglich aus einem 900-Menschen-Ort in Unterfranken.
Ja.
Also bist du hier auf der einen Seite sesshaft geworden. Auf der anderen Seite ist aber, sobald man sich mit dir auseinandersetzt, halt auch so ein bisschen Stichwort Weltenbummlerin. Du bist sehr viel unterwegs, reist gerne. Das spielt auch in deinen Romanen eine zentrale Rolle. Was mich aber vorab interessiert, bevor wir gleich so ein bisschen auf deine Vita zu sprechen kommen, als Autorin kannst du ja eigentlich wirklich überall schreiben und entsprechend auch arbeiten und leben. Mhm. Packt es dich manchmal der Gedanke so, ich möchte gerne noch mal ganz woanders hin, also so dauerhaft? Mhm. Oder magst du das gerne, hier deine Base zu haben und zu verschwinden, wenn du möchtest?
Da stößt du was an, wo ich schon seit Wochen, Monaten drüber nachdenke. Ich habe hier wahnsinnig gerne meine Base. Auch als ich noch viel gereist bin in meinen 20ern, habe ich immer gemerkt, dass München eine gute Stadt ist, um heimzukehren, weil sie total, ja, im wahrsten Sinn des Wortes aufgeräumt ist und grün und ja, wie so eine Glasglocke irgendwie fungiert und gar nicht so, ich habe immer das Gefühl, die ist nicht so richtig angeschlossen an die reale Welt, diese Stadt. Und wenn man dann aus, weiß ich nicht, aus Delhi oder aus Bogotá zurückgekommen ist, dann war das natürlich irgendwie einfach ein verrücktes Heimkommen sozusagen. Mhm. Aber dadurch, dass ich, ja, seit ich 19 bin, glaube ich, 19, 20, bin ich hier in München und ich habe schon in letzter Zeit das Gefühl, es wäre irgendwie interessant, nochmal meine Zelte woanders abzubrechen und aufzubauen, so rum. Ich wüsste aber gar nicht so genau, wo und warum. Also es ist nur so ein Kitzeln, wahrscheinlich so ein, jetzt ist sehr, sehr lange nichts mehr passiert. Ich arbeite ja seit sehr, sehr langer Zeit auch nicht mehr als Reisebloggerin. Und irgendwie ist es aber trotzdem was mich natürlich interessiert und es gibt nach wie vor noch Plätze, die ich spannend finde oder vielleicht Plätze, an die ich gerne zurückkehren würde.
Also es gibt jetzt keinen Plan, aber es ist eine Offenheit da, wenn dich dann doch irgendwo mal etwas so dauerhaft oder hinzieht.
Der vage Plan ist irgendwann am Meer. Aber das ist ja auch sehr verklärt und da bin ich sicherlich auch nicht die Einzige. Ich habe ein bisschen Backup, weil mein Freund ist Australier und surft und der ist in München, aber so langfristig sieht der sich natürlich auch am Wasser. Und ich hätte auf jeden Fall jemanden, der, wenn ich dann vielleicht wieder etwas träge werde in meinem Traum, der mich auf jeden Fall pushen könnte und sagen könnte, wir hatten doch da mal was überlegt.
der dich da unterstützt. Wobei, hier gibt es ja auch die Eisbachwelle, da war ich vorher. Surft er da auch manchmal drauf?
Nee, da sagt er irgendwie, das findet er einfach so krass, was die da machen. Das ist ihm auch zu gefährlich. Kann ich jetzt von außen gar nicht so betrachten, aber da sind auch einige riesige Steine drunter und die sind, das ist aber auch so eine kleine Gemeinschaft. Also ich habe auch schon öfter gehört, die haben das gar nicht so gerne, dass dann so viel mehr noch dazukommen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich da Unwahrheiten verbreite.
Ja, heute war nicht so viel los. Also aus meiner Sicht war da auf jeden Fall noch ein bisschen Space für Newcomer-SurferInnen. Aber ich kenne mich mit der Community auch nicht aus. Kommen wir zu deinen Lieblingen, allen voran deinem Lieblingsdrink. Mhm. Bevor wir jetzt anstoßen, was hast du dir denn ausgesucht und warum?
Also erstmal möchte ich unbekannterweise Grüße an Olivia rausschicken, weil ich liebe den Negroni auch. Ich bin aber irgendwann zum Americano übergegangen, weil ich von Gin Kopfschmerzen bekomme. Oh. Und dann dachte ich, nee, jetzt dann mache ich hier so eine abgekupferte Version, wenn ich dir sage, wir machen einen Americano. Und dann ist mir der Espresso Martini eingefallen, weil ich Kaffee liebe und weil
Same.
Sehr gut und weil der Espresso Martini auch so ein New Yorker Getränk ist und das passt irgendwie auch so zu, so wie du mich kennst. Und genau, und ich trinke den an sich total gerne, aber ich habe seit Monaten keinen Cocktail mehr getrunken. Ich bin so eine Weintrinkerin, beziehungsweise sehr, sehr wenig Alkohol generell. Und am Freitag, wir nehmen gerade an einem Sonntag auf, am Freitag hatte eine Freundin Geburtstag. Und ich bin in die Bar gekommen und hinter der Bar steht eine Barkeeperin und die mixt gerade einen Espresso Martini und gießt den so lecker von oben ein. Und ich dachte so,
so wie ich das eben gemacht habe, so elegant.
Exakt genau. So, exakt so. Du, glaube ich, noch professioneller. Und dann habe ich da zwei getrunken an dem Abend und mir ging es relativ okay gestern Morgen. Und dann bin ich aber so Gassi gelaufen und dann ist es mir so voll eingefallen, du kommst ja morgen und dann muss ich wieder Espresso Martini trinken, nachdem ich irgendwie seit einem Jahr den nicht mehr getrunken habe.
Nein.
Und dann dachte ich, nee, das kriegen wir hin, dann ist das jetzt mein Espresso Martini Wochenende.
Ja, das steht jetzt ganz im Zeichen des Espresso Martinis.
Ja.
Und in dem Sinne stoßen wir jetzt einfach mal an, würde
okay.
ich sagen. Ne?
Mhm.
Cheers.
Cheers, danke.
Danke dir.
Der ist richtig gut.
Wirklich?
Ja.
Das sagst du jetzt nicht nur so?
Nein.
Um mich zu trösten, weil eben ist mir der Cocktail-Shaker, ich musste improvisieren, sag ich mal, und der ist mir aufgegangen beim Shaken. Nee, nicht mal, beim Shaken habe ich ja noch aufgepasst, aber beim
Gießen ist er.
Sein oder ja. Gießen.
Nee, der ist wirklich gut. Ich finde den sehr gut.
Das freut mich, weil jetzt kommt von meiner Seite eine Confession-Time, eine Espresso-Time. Confession-Time. Ich oute mich hier gefühlt permanent als Cocktail-Noob in diesem Podcast. Negroni hatte ich ja vor Olivia auch noch nicht getrunken. Das ist mein erster richtiger Espresso Martini.
Und dann auch noch selbst gemacht.
Und dann auch noch selbst gemacht, abgesehen von so einer All-in-One-Mische, die ich mal auf dem Festival warm getrunken habe. Und ich kannte den natürlich vorher, aber ich trinke Cocktails halt meist abends, wenn überhaupt. Und dann Kaffee halte ich, ist nie so eine gute Idee. Aber heute ist alles anders, außerdem ist es noch nicht Abend. Wir sind gerade so in der Twilight Zone zwischen Daydrinking und.
Und es wird auch gleich dunkel, weil die Uhr ist umgestellt worden.
Stimmt.
Und
es ist eh ein bisschen verwirrend. Aber genau, also insofern, ich glaube, der Espresso Martini wird uns heute richtig gut durch den Podcast begleiten.
Ja.
Kommen wir zu so ein paar Warm-up-Fragen, die ich ja immer mitnehme. Und ich überlege sie mir nicht ganz so random. Und bei dir lag eine Frage auf der Hand: Was ist denn dein Lieblingsreiseland?
Also ich glaube, was mich wirklich nachhaltig am meisten beeindruckt hat, sowohl positiv als auch negativ, ist einfach Indien, weil ich es total verrückt finde, dass man in Anführungsstrichen nur 6 Stunden fliegt und in der unfassbar anderen Welt ist wie hier. Also ich war noch nie wo es so anders gerochen hat, so anders ausgesehen hat. Es ist alles bunt, es ist alles voller Gewürze, es ist einfach, man würde sagen, wenn ich jetzt für ein Tourismusamt arbeiten würde, würde ich sagen, ein Fest für die Sinne.
Perfekt, Plan B.
Plan B, genau. Aber das hat mich total ausgenockt, dieses Land. Und um es vielleicht abzuschließen, weil mein Lieblingsreiseland wäre jetzt nicht die USA, aber meine Lieblingsstadt ist New York. Das kann man vielleicht noch mitschieben, so mit hinterher schieben.
Das verstehe ich. Also wer eben, so wie du mich kennst, gelesen hat, kann das gut nachvollziehen. Oder wer mal in New York war, natürlich auch. Dein aktueller, sage ich jetzt ganz bewusst, Lieblingspodcast. Es gibt natürlich viele und so weiter, aber was hörst du gerade besonders gern?
Ich höre sehr religiös Kaulitz und Kaulitz.
Gotcha.
Und ZSV zum Scheitern verurteilt mit Laura Larsson und Simon Dömer. Und dann slide ich immer mal wieder raus und rein bei amerikanischen Podcasts. Ich liebe Popkultur. Ich finde, dass gerade AmerikanerInnen das wahnsinnig gut aufbereiten und, und auch sehr viel schneller drüber reden als wir und auch so ein bisschen bold. Und da gibt es dann auch so ein paar, die ich ab und an gerne höre.
Kennst du Chicks in the Office?
Ja, genau der ist es. Willst du mich verarschen?
Ich habe eben schon gesagt, ich fühle mich so ein bisschen stalkermäßig, wenn ich mich so intensiv für Leute vorbereite. Aber irgendwann habe ich so gedacht, ich glaube, wir teilen ein bisschen Guilty Pleasure für Gossip.
Oh, ich liebe es. Chicks in the Office wurde mir so oft auf Instagram ausgespielt in den Reels, dass ich denen irgendwann gefolgt bin. Ja, die machen zu viel Werbung, es ist viel, aber es ist halt auch amerikanisch.
Das gebe ich dann auch drüber. Also ich höre es auch nicht so regelmäßig, aber ich höre es auch mal ganz gerne. Und Liebling Nummer 3. Ich habe vielleicht eine Agenda bei der Frage, aber vielleicht überrascht du mich auch. Lieblings-Binge-Serie of all time.
Da gehe ich mit den Klassikern, die niemanden überraschen werden, Friends und Sex in the City, fürs Herzerl.
Das Herzerl, auch
damit
schön.
Es einem, also Friends vor allem, damit es einem gut geht. Friends ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, wenn es einem nicht so gut geht. Und Sex in the City, weil es Spaß macht.
Ja, die Antwort hatte ich ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt, jetzt nicht ins Blaue hinein, wer Sorry Not Sorry liest, dein Sachbuch, auch dazu kommen wir noch, kann sich denken, dass dich die Serie an der einen oder anderen Stelle auch nicht kalt gelassen hat. Last but not least fehlt noch dein erster Buchtipp und da frage ich ja immer nach etwas in der Kategorie Neuerscheinungen. Was hast du uns da mitgebracht?
Bright Young Women habe ich mitgebracht von Jessica Knoll.
Jetzt wirklich brandneu, ne?
Brandneu. Ich habe es, das ist jetzt so ein Klischee, ne? Ich habe es letztes Jahr in New York gelesen.
Krass.
Ich war letzten Dezember mit meiner Mama, weil sie noch nie in New York war und sie hat einen runden Geburtstag und dann sind wir nach New York geflogen.
Schön.
Mhm, das war super schön und haben uns weihnachtlich eingestimmt und dann habe ich das Buch in einer Buchhandlung mitgenommen und in New York angefangen, weil auch dieser amerikanische Vibe total gepasst hat sofort. Und ich hatte es auf Instagram gepostet und eine gute Bekannte von mir, Jasmin, Grüße gehen raus, die hat mir dann geschrieben, hey, ich habe gerade unterschrieben, ich übersetze es für Eichborn, kommt nächsten Herbst. Ja, genau. Und ich glaube, und da haben wir uns da schon ausgetauscht, dass wir das Buch so toll finden und Ende Oktober erscheint das Buch.
Sehr cool. Magst du ganz kurz umreißen, worum es geht?
Also die Grundlage des Buches ist, was tatsächlich passiert ist in den USA mit, ich würde sagen, dem bekanntesten Serienmörder des Landes, der auf eine sehr charismatische Weise junge, vielversprechende, schöne, interessante Frauen ermordet hat. Und es geht in dem Buch, es geht da los, dass Pamela in ihrem Studentenwohnheim aufwacht und ihn auch noch sieht nachts und dann feststellen muss, dass er nicht nur ihre beste Freundin getötet hat, sondern auch zwei andere schwer verletzt. Und dann wird in verschiedenen Zeitebenen erzählt, wie Pamela alles dafür tut, dass er hinter Gitter kommt und dass vor allem, und das fand ich so spannend am Buch, medial anders über ihn berichtet wird, weil bis heute, man muss dazu sagen, sein Name wird im Buch nicht genannt, aber bis heute wird über diesen Serienmörder man arbeitet sich so dran ab, wie charismatisch er doch war und wie gut er aussah und wie das irgendwie alles sein kann. Wobei Frauen, die True Crime verfolgen, wissen, Serienmörder sind meistens charismatisch und sehen gut aus. Und der Titel geht eben darauf zurück, dass sogar der Richter bei der Verurteilung zu diesem Mann gesagt hatte, sie waren doch ein bright young man, sie hatten doch eine schillernde Zukunft vor sich. Und die Autorin Jessica Knoll und eben auch Pamela, die sie dann sprechen lässt, die sagen eben, er hat das Licht der Bright Young Women eigentlich genommen und es geht um die. Und der Fokus verschiebt sich einfach in dem Buch. Und ich glaube, das Buch könnte allen gefallen, die einfach die Crime mögen, aber auf eine sehr psychologische Art und Weise. Und auch diesen Vibe der 70er, also einfach ein bisschen, alles ein bisschen älter, alle rauchen, alternde Detectives, so, ne?
Das war eine Zeit. Ja, schön, klingt mega interessant. Also ist auf meiner To-Be-Read-Liste. Also insofern vielen Dank für diesen ersten Tipp. Jetzt kommen wir mal zu deinen eigenen Büchern. Und bevor wir einen Rückblick erstmal auf deinen interessanten Werdegang werfen, möchte ich ein kurzes Stichwort in den Raum werfen. Das habe ich auch eben schon benutzt, nämlich Bestseller-Autorin. Kurz gesagt, das bist du. Und zwar je nach Definition mehrfach. Also haben wir eben nochmal drüber gesprochen. Auf jeden Fall standst du mit So wie du mich kennst auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Wie hast du das erste Mal in Erinnerung, als du erfahren hast, dass du auf die Liste kommst? Man erfährt das ja immer ein bisschen früher. Mhm. Und was ging in der Zeit in dir vor?
Ich hatte viel Druck in mir, weil So wie du mich kennst, von einer ganz tollen Lektorin eingekauft wurde mit sehr viel Herzblut und auch sehr viel Erwartung an das Buch. Und das hat sich dann auch auf mich natürlich transportiert. Es war, ich weiß jetzt nicht, wie nischig das war, wird hier, aber es war auf jeden Fall ein Spitzentitel, also dass sich der Verlag verpflichtet, sehr viel für dieses Buch zu tun. Und weil du fragst, wie es mir damals ging, also mir geht es am Erscheinungstag nie besonders gut, weil ich weiß, jetzt ist es draußen und gleichzeitig passiert an dem Tag aber erstmal gar nichts.
Ja.
Und es lässt sich auch
Klimax irgendwie, ne, so.
Total, also man fiebert so drauf hin und dann ist es aber nicht der Geburtstag, wo dann alle kommen, sondern der Tag ist wie jeder andere auch, es ist ein Werktag und es passiert gar nichts eigentlich. Man
postet vielleicht was und gut ist, ne?
Genau, und dann sagen alle herzlichen Glückwunsch und das ist es erstmal. Und dann ging das so 2 Wochen ins Land und ich hatte diesen Druck in mir, dass es ein Bestseller wird, was ich ganz schrecklich fand, aber ich konnte es nicht ablegen. Und habe das dann aber schon abgeschlossen irgendwie. Und ich stand tatsächlich hier.
In der Küche.
Ich deute auf meinen Küchenfußboden. Und dann hat das Telefonat geklingelt. Genau, die rufen dich Montagnachmittag an. Da wird die Liste intern rausgeschickt an, ich weiß nicht, ob an alle Verlage oder an alle Verlage, die draufstehen. Und dann hat mein Agent gesagt, sitzt du? Und habe ich gesagt, nein. Und dann wusste ich es aber schon. Und dann habe ich mich am Herd angelehnt. Und dann hat das gesagt. Und das Schöne war aber an dem Tag, das war ein sehr warmer Tag im Mai. Und ich war tatsächlich zum Picknicken mit 2 guten Freundinnen verabredet. Und die standen eine halbe Stunde später in der Tür. Und ich habe gezittert, geheult, ne?
Oh,
so
das glaube ich.
Alles. Und da habe ich gesagt, ich muss euch was sagen. Und die eine so, oh nee, du bist schwanger, oder? Und ich so, nein, viel besser.
It's a bestseller.
It's a bestseller baby. Ja, und es war ja 2021 und alles war, das muss man vielleicht auch dazu sagen, natürlich so ein stiller Release irgendwie, alles sehr ruhig und du wusstest gar nicht, was möglich ist und was nicht. Und dass ich da dann aber so, dass die halt zufällig also nicht zufällig, dass es schon geplant war, aber das hat mich dann durch diesen Tag noch so oder durch diesen Abend getragen, dass ich nicht allein war und weil ich so gar nicht wusste, wohin mit mir.
Das ist total interessant, weil das wäre jetzt auch so meine Anschlussfrage gewesen, weil ich mir schon gedacht habe, du bist ja auch so ein sehr reflektierter, also das merkt man so, wenn man sich mit deiner Arbeit beschäftigt, der Dinge auch nuanciert sehen kann. Und ich hätte dich nämlich gefragt, wenn du jetzt gesagt hast, das ist einfach total der beste Tag meines Lebens, ob es im Nachgang nicht auch seine Tücken hat, so. Aber die hast du ja in der Road to oder ne, auf dem Weg dahin durch den Druck und so schon mitbekommen, ne?
Also Bestseller ist Fluch und Segen. Es ist natürlich toll, das irgendwie zu erreichen als Autorin. Ich glaube, man würde sich in die Tasche lügen, wenn man sagt, das ist einem total egal, weil dann muss man auch nicht veröffentlichen. Dann kann man vielleicht auch einfach nur Bücher schreiben und es macht Spaß. Also es ist natürlich toll, aber man merkt auch bei einem Verlag, auch wenn sie es nicht aussprechen, man merkt, ob sie damit rechnet oder nicht. Und dann will man natürlich auch gewisse Erwartungen erfüllen und auch die eigenen. Und für mich war das irgendwie, das war alles toll teilweise und wunderschön und ich habe auch so tolles Feedback bekommen, aber ich bin auch ein Mensch, der, ich kann sehr vieles nicht so gut annehmen. Also ich bin totaler Imposter-Syndrom-Mensch, obwohl ich natürlich auch irgendwo weiß, was ich kann und was ich nicht kann nach einer bestimmten Zeit. Ich glaube, ich kann mich ganz gut einordnen, aber ich habe schon auch das Problem, Komplimente anzunehmen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ein Bestseller ganz, ganz viel Glück ist. Also ich halte gar nichts davon zu sagen, das habe ich mir allein verdient oder das musste so sein. Also wenn wir uns die Listen angucken, da steht auch ganz viel Quatsch drauf. Das muss man einfach so sagen. Sicherlich sehen auch Leute meine Bücher als Quatsch. Aber das ist kein Garant für Qualität. Da haben alle an einem Strang gezogen. Und das muss man auch einfach ehrlich sagen. Da wurde viel Geld reingebuttert, da wurde gutes Marketing gemacht. Und vielleicht war das Buch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn es dann noch viele Leute glücklich macht, ist es toll. Das heißt aber nicht, dass es an einem alleine liegt. Und das war mir dann immer wichtig, so mich immer wieder dran zu erinnern, dass das so ein Accomplishment von vielen ist und dass das aber auch genauso schnell wieder weg sein kann.
Kannst du das jetzt beim Schreiben ganz gut ausklammern?
Ich sag mal so, wenn es weiterhin Bestseller gibt, dann zeigt sich das natürlich im Vorschuss und wir wollen ja alle irgendwo vielleicht nicht unbedingt von den Büchern leben, aber natürlich, ja, es ist viel Arbeit und wenn man am Ende nur so ein Apfel und ein Ei dafür kriegt, dann bringt es irgendwann auch wenig. Also ich versuche auf Bücherschreiben mich zu romantisieren. Das ist mein Job und ich muss dafür bezahlt werden. Deshalb, je mehr Bücher man verkauft, desto besser. Ich konnte mich aber schon, ich schreibe jetzt gerade am dritten, wo ich merke, ich kann mich schon mehr davon lösen, was erwartet wird. So dieses, das neue Buch von Annika Landsteiner, wird es wieder ähnlich sein? Wird es wieder eine ähnliche Message haben? Wird es wieder in einem anderen Land spielen? Das geht dann schon irgendwann, dass ich sagen kann, ich weiß, was ich kann und ich schreibe das jetzt so und so, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja, total.
Aber ich sehe auch bei ganz vielen erfolgreichen AutorInnen, wo du so die Bücher nebeneinander legen kannst und sagen kannst, da wird eine bestimmte Reihe verfolgt, wo ich mich auch oft frage, kommt das noch aus denen heraus oder ist das, also haben die wirklich Bock drauf, dass das so eine Kategorie bleibt oder ist das einfach jetzt sehr streng vom Verlag entschieden, das eine hat funktioniert. Die anderen müssen dann auch so sein.
Also man sieht es ja auch so an Titeln, an Covern oder eben dann auch so Serien. Schauen wir noch mal einmal zurück, ganz weit zurück. und zwar hast du ja jetzt nicht, naja, wie die wenigsten von uns jetzt direkt als Vollzeitschreiberin angefangen, sondern vor den Bestsellern kam eine Ausbildung und zwar als Schauspielerin. Auch super interessant. Du warst 4 Jahre lang an einer Schauspielschule, oder?
Ja.
In München. Warst danach auch in Formaten wie zum Beispiel den Bergdoktor zu sehen.
Sie wird immer gerne, ich glaube es nicht.
Immer gerne herangezogen.
Und ich die große deutsche Karriere, ja.
Mich würde interessieren, was war das damals für eine Erfahrung? Ich muss natürlich, ich hätte ganz ehrlich 1000 Fragen an dich zu jeder einzelnen Kategorie, zu jedem einzelnen Buch. Ich versuche jetzt, mich selber so ein bisschen im Zaum zu halten, indem ich immer dann auch den Bezug zu deinem literarischen Schreiben erziehe. Also in dem Sinne, wie war das für eine Erfahrung? Wie bist du dann aber auch vom professionellen Spielen zum professionellen Schreiben gekommen?
Das Spielen war leider sehr ernüchternd, weil das passiert ist, was beim Schreiben dann Gott sei Dank nicht passiert ist. Es hat nämlich nicht geklappt. Es war eine tolle Ausbildung. Und ich glaube, was viele SchauspielerInnen unterschreiben können, ist, dass man in der Ausbildung sehr viel lernt, sehr viel ausprobieren darf, endlich mal was spielen darf, wo man vielleicht nicht auf Typ gecastet wird, sondern einfach, ja, man muss ja auch bestimmte Proben mitmachen und Prüfungen ablegen. Das heißt, man baut sich da ein großes Repertoire auf und in sehr vielen Fällen, und in meinem war das auch so, kommt danach dann nichts. Also man hat dann abgeschlossen und es kennt einen niemand und dann kommt vielleicht eben so ein bisschen Typecasting und das war es dann aber auch. Und deswegen war das sehr ernüchternd, weil man sich so viel angelernt hat und dann ist man doch das liebe, nette Mädchen von nebenan die ganze Zeit. Und das war sehr ernüchternd und ich habe das ein paar Jahre probiert und dann habe ich aber, da war ich dann schon 25 und habe für mich gesagt, dass ich muss jetzt irgendwie mal hier in die Pötte kommen und kann nicht ständig an der Kasse sitzen nebenbei und muss jetzt mal Geld verdienen. Und da habe ich dann mich
also
gefragt.
Also werde ich Schriftstellerin.
Genau, exakt.
Und meine Eltern so, okay.
Ich glaube, das ist das Geschenk des Einzelkindes, dass sie sagen, ja gut, dann probier halt alles aus. Es kommen nicht noch 3 hinterher, die wir durchfüttern müssen. Nee, ich habe dann überlegt, gehe ich an die Uni und studiere zum Beispiel Journalismus, kreatives Schreiben oder mache ich einen Quereinstieg. Das war jetzt nicht so abgekatert, aber das hat so gebrodelt innerlich und ich dachte, nee, ich muss Geld verdienen und habe dann einfach auch hier und da Stunden aufgestockt und ganz normale Sachen gearbeitet, wie eben bei DM und habe aber einen Reiseblog aufgebaut nebenher. Das war 2012, 13. Das war damals tatsächlich das Geschenk vom, dass ich damit auf die erste Welle vom Bloggen bin in Deutschland. Da kam das Bloggen gerade an und ich habe da einen Reiseblog aufgebaut und bin darüber überall eigentlich reingekommen. Also mir wurde irgendwann die Leitung von einem kleinen Stadtmagazin hier angeboten. Das gibt es auch immer noch, wo vor allem Studierende für geschrieben haben. Ich habe dort meinen heutigen Literaturagenten kennengelernt, weil der auch dafür geschrieben hat damals. Das ist natürlich alles cool. 100 Jahre her. Und habe dadurch dann auch Praktika bekommen und habe eigentlich dann vielleicht so einen klassischen Ausbildungsquereinstieg gemacht, anstatt dann zur Uni zu gehen. Mhm. Genau.
Also Praktika dann im Literaturbereich?
Verlage, Zeitschriften, yeah. Literaturbereich kam eigentlich erst später. Also weil erstmal auch diese Reiseberichte kamen. Ich habe eine Kolumne geschrieben für ein Online-Magazin. Also es war, wenn man es jetzt noch nach Genre aufteilen müsste, noch eher Sachbuch als unterhaltende Literatur, was ich jetzt mache.
Und wie kam dann dein Wunsch zur Fiktion, zur Unterhaltung?
Ich hatte schon einen Roman in der Schublade, den habe ich dann auch damals dem Agenten gegeben. Also ich wollte auch immer Romane schreiben. Ich glaube, ich wusste nur nicht, wie es funktioniert und habe dann Kolumnen gemacht. Vielleicht kennst du das auch, aber man denkt ja ganz oft so, wie soll denn so ein Roman entstehen? Wie schreibt man denn 400 Seiten? Und dann habe ich die kleinen Versionen sozusagen gemacht. Und den haben wir dann auch damals vorgelegt, der wurde aber abgelehnt, aber mit diesem großen Glück, dass die Lektorin damals meinte, ich hätte aber generelles Interesse an dir, schreib doch was Neues. Und habe ich auch was anderes geschrieben, ja.
Und da kam dann irgendwann der Weg zu deinem ersten Roman,
ja.
Der übrigens mein italienischer Vater heißt,
ja.
An dieser Stelle erwähnt. Genau, damit sind wir auch mehr oder weniger, nein, noch nicht ganz beim Jetzt, aber auf jeden Fall bei deinem Leben als Schriftstellerin. Den ersten Roman haben wir gerade erwähnt, der ist vor 6 Jahren, 2018, beim Diana Verlag erschienen. Dann folgten So wie du mich kennst, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, und Nachts erzähle ich dir alles. Das ist so gesehen dein aktuellster Roman, zumindest der fiktive, beide bei Fischer erschienen. Und in diesem Jahr, 2024, ist dann dein erstes Sachbuch, Sorry Not Sorry, über weibliche Scham, bei Rowohlt erschienen. Gerade arbeitest du an deinem 5. Buch, also nochmal wow, alles in einer ziemlich kurzen Zeitspanne. Wir sprechen in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal über Sorry Not Sorry, denn auch hier gibt es durchaus Querverweise, die mir so aufgefallen sind zwischen deinen Geschichten und der Non-Fiction. Und wir streifen auch, So wie du mich kennst, beides übrigens auch fantastische Bücher, in Klammern kauft sie. Inhaltlich liegt der Fokus heute auf deinem aktuellsten Roman, Nachts erzähle ich dir alles. Der ist 2023 erschienen, also auch noch relativ neu. Und da tauchen wir jetzt ein. Ich wage mich ja immer an eine Zusammenfassung, ich überlasse das ja nicht euch. Und du kannst dann aber, wenn du möchtest, intervenieren oder ergänzen. Nach ihrem Beziehungsaus droht Lea, Mitte 30, in eine Lebenskrise zu schlittern. Sie fährt erstmal ohne großen Plan auf das alte Familienanwesen an der Côte d'Azur. Die einzige, die sie dort kennt, ist eigentlich Claire. Das ist die Kindheitsfreundin von Leas Mutter Brigitte oder Brigitte, je nachdem. Am Abend ihrer Ankunft lernt Lea dann aber sofort jemand Neues kennen. Das ist die hübsche junge Alice, die jedoch später in derselben Nacht tragisch ums Leben kommt. Lea ist die letzte, die sie lebend gesehen hat, weshalb plötzlich Emil vor ihrer Tür steht. Das ist Alices älterer Bruder. Der sagt, dass seine Schwester schwanger war und vor ihrem Tod niemand davon wusste. Also die Familie ist relativ entfremdet oder die einzelnen Mitglieder voneinander. Und auch Emil selber nicht, der eigentlich ein gutes Verhältnis zu Alice hatte. Dieses tragische Ereignis führt Lea und Emil in eine plötzliche und auch fast überwältigende, aber gleichzeitig sehr tröstliche Intimität. Sie reden die Nächte durch und schließlich hilft Lea Emil dabei, die letzten Monate im Leben seiner Schwester so ein bisschen aufzurollen, der Schwangerschaft auf den Grund zu gehen und ihrem Innenleben, was ist passiert. Für beide geht es um traurige Abschiede, um zaghafte Neuanfänge, das Stolpern, Hinfallen und Wiederaufstehen dazwischen. Soweit, so gut.
Sehr schön.
Das freut mich. Dann werfen wir jetzt einen Blick ins Buch und du liest uns eine Stelle vor. Brauchen wir dafür Kontext oder?
Ich glaube nicht. Ich lese relativ am Anfang.
Dann bitte.
Sie hatte die Wirkung der Rückkehr unterschätzt. Die Rückkehr an einen Ort, von dem sie geglaubt hatte, ihn vergessen zu haben. Ein Ex-Freund hatte einmal gesagt, sie sei eine Meisterin im Verdrängen ihrer Gefühle. Verstecken? Hatte Lea versucht zu korrigieren. Du hast mich schon richtig verstanden. Als sie jetzt mit ihrem schweren Trekkingrucksack auf dem Rücken den Berg hinaufstapfte, musste sie lachen und verspürte den Wunsch, den Ex-Freund anzurufen. Sie wollte ihm erzählen, dass er recht hatte. Denn hier zwischen ihren schnellen, flachen Atemzügen stieß das Wissen hindurch, dass ein Ort wie dieser zwar den Schutz einer längst vergangenen Nestwärme bereithielt, ihr jedoch als Kind und Jugendliche dabei geholfen hatte, ihren Alltag zu verdrängen. ein Sommer in Südfrankreich, der so sorgenfrei, so perfekt verwaschen war, dass er galant den Finger in die Wunde legen konnte. Die Wunde, das war das unperfekte Leben zu Hause. Im Schatten einer Aleppo-Kiefer blieb sie stehen und setzte den Rucksack ab. Sie lehnte sich an den Baum und blickte in die Richtung, aus der sie gekommen war. Zwischen zwei Felsen glitzerte das hellblaue Meer sehr angeberisch, am Horizont schien es untrennbar von einem beinahe weißen Himmel. Lea atmete ein und roch den Wald, der zwar nicht kühl war, aber eine morgendliche Frische ausstrahlte. Darunter mischte sich die Würze der Nadelbäume, ein seltsam, tröstlicher Geruch. Allein dafür hatte es sich gelohnt, auf dem schmalen Pfad, der direkt am Bahnhof an der Küste seinen Ursprung hatte, den Berg hinaufzugehen. Natürlich hätte sie ein Taxi nehmen können, schließlich erreichte man das Haus nicht nur über diesen Pfad, sondern auch über eine breite Schotterpiste, die von der Küste abging. Alles sah beinahe genau so aus, wie sie es in Erinnerung hatte. Am linken Rand des Gartens die zwei Korkeichen, auf denen sie als Kind herumgeklettert war, und in deren Schatten sie sich Jahre später mit Buch und Walkman verzog. Der Rasen war an manchen Stellen ausgedünnt und verbrannt, insgesamt wirkte er jedoch gepflegt. Und dann das Haus. Der ockerfarbene Anstrich war teils abgeblättert. Ihre Wangen begannen zu kribbeln, das taten sie immer, wenn sie nervös war und nicht wusste, was sie erwartete. So vertraut ihr das Kribbeln war, musste sie sich eingestehen, dass sie es lange Zeit nicht gespürt hatte. Doch jetzt war es da. Ihr Großvater hatte es gebaut, zu einer Zeit, in der die Küste wesentlich weniger zubetoniert war. Er hatte immer an der Geschichte festgehalten, dass sein Vater das Grundstück Anfang der 30er bei einem Pokerspiel gewonnen hatte. Aber vielleicht war das einfach Quatsch. Ihr bisheriges Leben war von Frauen geprägt worden. Ihre Mutter hatte sie mit 22 bekommen, dem Mann hatte sie von der Schwangerschaft erzählt und sowieso nicht mehr erwartet als das, was er geantwortet hatte, nämlich, dass sie sein Leben zerstörte, wenn sie nicht abtrieb. Von da an waren es Brigitte und Lea und beide waren damit fein gewesen, weil sie mussten. Marianne, Brigittes Mutter, hielt ihrer Tochter den Rücken frei, damit sie arbeiten konnte. Als Lea 10 war und die Hände ihrer Oma zu zittern begannen, erklärte diese ihr, wie man eine Insulinspritze setzte, weil der Großvater noch immer von Kongress zu Kongress tingelte. Also teilten sie die gegenseitige Sorgearbeit auf und wenn Leas Mutter am Nachmittag von der Arbeit kam, gab es Kaffee, Kakao und Kuchen, sie spielten Spiele oder machten zusammen Hausaufgaben. Lange Zeit hatte sich das richtig angefühlt, ein Dreiergespann, ein Zuhause voll weiblicher Wärme und Stärke. Lange hatte sie dieses Nest als eine Selbstverständlichkeit hingenommen und nicht bemerkt, dass es an den Rändern eine Festung war, abgeschottet von der Härte einer Gesellschaft, an der Frauen wie ihre Mutter beinahe zu zerbrechen drohten. Erst als Marianne starb und der Großvater damit den Rückhalt verlor, der ihm seine Karriere als Biologe ermöglicht hatte, stellte sie fest, dass ihre Mutter sein Geld nicht aus Trotz verweigert hatte, sondern weil sie bereits die Unterstützung ihrer eigenen Mutter in Anspruch genommen hatte. Eine, die ihr so viel mehr wert war. Leas Großvater Thierry hatte 20 Jahre lang Vorträge gehalten. Er galt als Vordenker, Mustermensch, Vorzeige-Ehemann, natürlich auch als begehrenswerter Bachelor. Wen interessierte es schon, dass er verheiratet war, das galt schließlich nur für seine Frau. Doch wie viele wussten nicht, dass Marianne Henri ebenfalls studierte Biologin gewesen war, dass sich die beiden in einem Labor kennengelernt hatten. Marianne hatte als seine Assistentin gearbeitet, er arbeiten müssen. Als sie schwanger wurde und die beiden heirateten, blieb sie für immer zu Hause. Nach ihrem Tod zerfiel er vor aller Augen, zum ersten Mal in seinem Leben. Viele sahen darin den Verlust einer großen Liebe, Brigitte sah darin den Verlust seines Rückhalts. Von heute auf morgen ging Thierry mit Anfang 70 in Rente und ertrank den Kummer in Südfrankreich über mehrere Monate hinweg. Leas Mutter hatte das so wütend gemacht, dass sie kaum noch mit ihm sprach. Anstatt anzuerkennen, dass sie ihm alles ermöglicht hat, versinkt er nun in Selbstmitleid und suhlt sich darin, wie herzzerreißend romantisch das alle finden, hatte sie damals zu ihrer Tochter gesagt. Aber Lea, was als romantisch betrachtet wird, muss wirklich neu verhandelt werden. am Saufen ist gar nichts romantisch. Als Lea mit 19 all diese Informationen sortierte, während sie den Verlust der Großmutter betrauerte, wuchs ihre Anerkennung für diese beiden Frauen ins Unermessliche. Und ihrem Großvater, der im Winter zurück nach Deutschland kam und sich wie selbstverständlich an den gedeckten Tisch seiner Tochter setzte, sagte Lea: Opa, wir müssen über vieles sprechen, aber vor allem über dein Verständnis von Liebe. Lea hatte kein Problem mit Männern, sie fühlte sich ja leider auch zu ihnen hingezogen, zumindest zu manchen, daran konnte sie nichts ändern. Doch in ihrem Leben und auch in dem vieler Freundinnen hatten die Entscheidungen von Männern ihr Leben negativ beeinflusst. Sie hatten lange Zeit im Zentrum gestanden und Plätze besetzt, die eigentlich anderen gehörten. Oma hat Opa seine Karriere ermöglicht, Lea. Ich habe es deinem Erzeuger leicht gemacht, weil ich ihn nie vor Gericht gezerrt habe und du löst jetzt die Probleme der Männer, die in dein Café kommen und die ihre Leidensgeschichten hinklatschen. So hatte Brigitte das Ganze zusammengefasst. Beide hatten gelacht, doch dann waren sie gleichzeitig verstummt. Hätte Lea in den letzten Jahren eine Therapie gemacht, hätte man vermutlich bei ihrem fehlenden Vater angesetzt. Vielleicht wäre das gar nicht schlimm gewesen. Vorausgesetzt, die Therapeutin hätte sich nicht auf diversen Komplexen ausgeruht, die nach griechischen Königstöchtern benannt waren. Aber Lea wollte nicht über einen Mann sprechen, der sie, seine Tochter, nie in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt hatte, sie jedoch auf so vielen Ebenen beeinflusste, ob sie wollte oder nicht.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Gleich gibt's noch einen zweiten. Erstmal möchte ich ein paar Fragen zwischendurch stellen. Und zwar möchte ich gerne auf deine Inspirationsquellen zu sprechen kommen. Fangen wir bei deinen Figuren an. Ob jetzt in So wie du mich kennst, aus dem wir jetzt heute nichts hören werden, wie gesagt, zum Lesen sei geraten, aber es geht um zwei Schwestern, von denen eine kurz vor Beginn des Buches ums Leben kommt. Oder eben jetzt in Nachts erzähle ich dir alles. Du gestaltest deine Figuren auf so sehr liebevolle, nuancierte Art und entblätterst nach und nach so die inneren Vorgänge, also dass man das, was sie bewegt und was sie auch in der Geschichte antreibt, nach und nach erfährt. Kurze Confession Time mal wieder. Bei Emil hatte ich tatsächlich direkt auch ein reales Bild im Kopf, so einen realen Menschen. Zumindest das Äußere jetzt in dem Fall, kann ich auch später gerne mal sagen, aber erstmal du. Jetzt ob Lea, ihre Mutter Brigitte oder Emil, wie gehst du vor, wenn du ihre Lebensgeschichten gestaltest, ihre Wesenszüge entwickelst und dann eben ihnen auch was Äußeres gibst?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich habe eine Antwort darauf, die vielleicht gar nicht so schlau ist, wenn Leute zuhören, die mit dem Schreiben anfangen, weil es wird ja auch oft vermittelt, dass man erstmal so ein Fundament braucht, die Figur muss da sein, sehr haptisch. Bei mir, ich versuche natürlich nicht mit einer Schablone anzufangen, aber was sie wirklich im Kern ausmacht, das weiß ich manchmal erst zum Schluss. Und gehe dann oft, also ich bin eine Person, die zigfach überarbeitet. Auch weil das mein Lieblingsteil ist, wenn schon was dasteht und man macht's besser. Das heißt, ich weiß am Anfang das Alter, den Beruf, so ganz grobe Sachen wie irgendwie, wie ist sie aufgewachsen, gut bürgerlich, welcher Job, politische Gesinnung vielleicht, sexuelle Orientierung. Aber was die Person wirklich im Kern ausmacht oder in Lea und Emil, die werden ja geworfen in absolute Extremsituationen. Das heißt, sie lernen sich vielleicht kennen, wie Freundinnen von Lea sie gar nicht kennen, zum Beispiel. Das erzählen mir die Figuren meistens erst während dem Schreiben. Und ich habe die meisten Figuren vielleicht so bei der Hälfte so richtig gegriffen. Und dann geht man natürlich zurück und macht dann noch so einen Unterbau.
Das ist bei mir aber witzigerweise ganz genauso. Mir ist es aufgefallen, ich höre zufälligerweise sehr viel Literaturpodcasts und habe jetzt echt vor ein paar Tagen noch ein Interview mit einer Autorin gehört, die das sagt, was du erwähnst, also eben die andere Seite, die vorher ganz viel skizzieren und das gar nicht anders können. Und das ist für mich auch unvorstellbar, es ist witzig. Aber wie du sagst, dass man die so erst in der Geschichte kennenlernt und in diesen Situationen auch erst erfährt, wie reagieren die jetzt und so, total spannend. Bleiben wir beim Thema Inspiration. An der Stelle noch kurz, wen hatte ich bei Emil im Kopf? Ich habe es ja versprochen zu sagen. Also ich konnte nicht anders als an Timothée Chalamet zu denken, natürlich. ist auch einfach so ein dreamy French Book.
Was ist bei uns los? Das ist, wir sind irgendwie, wir haben irgendwie so eine Standleitung schon.
So ein bisschen, ne? Also ja. Vor allen Dingen hattest du letztens noch, ich höre mich so stalkig an, aber ich habe mich einfach vorbereitet. Das ist bei allen zukünftigen Gästinnen, die ich nicht gut kenne, auch so, dass ich einfach natürlich auch auf die Stories gucke. Und du hast ja gesagt, ja, Emil, mit dem würdest du auch mehr als Kaffee trinken. Das würde ich mit Timothée Chalamet auch in meinen Mann
wer, also wer würde das nicht, kann ich nicht ernst
right,
nehmen, Entschuldigung.
Right. Geht mir genauso. Bleiben ja. wir bei Inspiration, weg von den Männern hin zu Reisfiel und Gerle, haben wir ja schon besprochen. Und du schreibst darüber auch in Social Media, auch auf deinem Substack-Newsletter, da kommen wir am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen. Und ich glaube, die Tatsache, dass es dich beeinflusst, ist so angesichts der Spielorte deiner Romane jetzt auch schwer bestreitbar. Aber was gibt dir das Reisen so bei deinen Romanen wirklich ganz konkret? Und mich interessiert auch, wie hat das vielleicht auch dein Reisen und deine Erwartungshaltung dabei mit der Zeit verändert? Also kannst du beim Reisen immer noch gut abschalten, auch einfach in Anführungsstrichen Touristin sein, Reisende sein, oder guckst du die ganze Zeit nach der Muse, die so um die Ecke lauern könnte?
Es geht eigentlich. Also ich weiß auch nicht, warum ich es nach wie vor mache, dass ich große Teile der Bücher im Ausland spielen lasse. Ich habe da auch gar keine tolle, spannende Antwort irgendwie drauf. Das ist einfach Bauchgefühl, dass plötzlich so ein Land erscheint und ich das Gefühl habe, es könnte eine interessante Spannung erzeugen, dass vielleicht auch eine Person hin und her gerissen ist zwischen zwei Ländern. Das ist vielleicht bei So wie du mich kennst noch ein bisschen stärker als jetzt bei dem, weil das ja wirklich, Lea macht ja wirklich Urlaub irgendwo oder will Urlaub machen und weiß ja aber eigentlich, wo sie hingehört. Während bei So wie du mich kennst ja eher noch so eine Zerrissenheit bei den Schwestern auch ist. Aber warum das so kommt, weiß ich an sich gar nicht. Und bei der Recherche, ich versuche auf jeden Fall sehr viel so nebenbei mitzunehmen. Also mein Handy ist danach dann immer ganz voll mit vor allem nicht schönen Bildern. Also bei Nachts erzähle ich dir alles, klar, ich meine, Südfrankreich ist einfach toll. Ich war aber auch einmal im Hochsommer und einmal im ausgehenden Winter und das ist natürlich auch total unterschiedlich. Ja. Bei So wie du mich kennst, habe ich zum Beispiel, da geht es um, die sitzt sehr viel auf der Feuerleiter und kann in ein anderes Apartment reingucken und ich musste, für mich war ganz wichtig, dass ich was finde, dass das auch realistisch macht. Und deswegen habe ich unfassbar viele Fotos von Hinterhöfen und Feuerleitern auf dem Handy gehabt, anstatt jetzt irgendwie vom Times Square. Also es ist teilweise eine sehr nüchterne Arbeit, aber ich vergesse, glaube ich, nicht den Spaß dran, weil vor allem bezieht sich die Recherche ja auf alles so dazwischen, zumindest für mich, also Gerüche, Geschmäcker, Erlebnisse, Gespräche überhören, wie reden die Leute in dem Land und so, solche Dinge. Und das läuft ja so nebenher. Also ich glaube, ich bin recht wach, aber ich kann da schon auch eine schöne Zeit haben, ohne ständig an den Stoff zu denken.
Klingt nach einer sehr guten Mischung. Das ist mir auch bei So wie du mich kennst, beim Lesen total aufgefallen. Also diese Wohnung auch von der ja, dann verstorbenen Schwester, in der ein großer Teil der Geschichte auch spielt, die Feuerleiter, der Blick in den Hinterhof. Das war so plastisch und so real, dass man sich das wirklich perfekt vorstellen konnte.
Ja, das ist auch schön, dass du das sagst, weil ich als Deutsche habe mir angemaßt, über New York zu schreiben und deswegen war es mir so wichtig, dass das kein Kritikpunkt wird im besten Falle. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es, glaube ich, nicht einmal gehört habe, dass irgendwie jemand gesagt hat, es war unrealistisch. Natürlich gibt es Kritik zu allem Möglichen, aber dieses Buch haben sehr viele Menschen gelesen, die New York-Fans sind. Und das war so ein kleiner Ritterschlag, dass die meisten gesagt haben, ja, man merkt, du warst da. Mhm. Und ich glaube, alles andere ist, das sollte man auch nicht machen. Also wenn man sagt, man schreibt woanders, dann muss man da auch hin und nicht zwei Tage.
Kommen wir zu deinem zweiten Buchtipp. Da frage ich ja immer nach einem Evergreen, nach einem Immergrün. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort? Immer während der Gespräche denke ich dran, habe ich nicht.
Ja.
All-Time-Favorite.
Ja.
Ja, genau, Englisch. Allzeit-Favorit.
Mein Allzeit-Favorit.
Ist genauso sexy. Was hast du dir da ausgesucht?
Exalted von Anna Dorn. Ich habe ein bisschen geflunkert, weil es ist nicht mein, das Buch ist auch erst ein oder zwei, nee, 4 oder 5 Jahre alt, aber ich bin erst kürzlich drauf gestoßen und ich glaube, ich habe zu dir gesagt im Vorfeld, das wird mein Evergreen,
ja.
Weil mich das so umgehauen hat. Das ist sehr nischig. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damit was anfangen können.
Gibt es auch nur auf Englisch? Ne?
Leider ja. Oh mein Gott, ich höre schon die deutschen Verlage, wie sie sagen, das trauen sie sich nicht, weil Anna Dorn eine sehr schnoddrige Art hat. Also es ist, für mich sind ihre Bücher wie sehr, sehr gute Instagram-Meme-Accounts in Literatur gegossen.
Wow.
Es ist einfach, wie wenn man durch Instagram scrollen würde. Sie ist wahnsinnig witzig, also zumindest ist es mein Humor, aber wirklich laugh out loud, also nicht mal kurz schmunzeln, sondern ich habe Tränen gelacht. Und sie hat oft diese Protagonistinnen, die ihr Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Also bei Exalted ist es eben, ich muss schon wieder so lachen. Es ist einfach diese Protagonistin, die in Los Angeles lebt und eigentlich Schauspielerin werden wollte, aber das klappt nicht so richtig. Und dann hat sie eben, und das macht es so hypermodern, einen Instagram-Account gestartet mit Memes über Astrologie, die wir ja alle, wenn wir im Internet unterwegs sind, auch so kennen. Ne? Your Zodiac Sign during Winter Season looks like this. So. Und der ist natürlich durch die Decke gegangen und sie macht Readings von den Geburtshoroskopen für $200 und macht damit eigentlich ganz gut Geld, genau. Und dann schreibt die so einen Typ und dann wertet sie dieses Geburtshoroskop aus und er hat wohl, da muss man dann tief in die Astrologie einsteigen, aber er hat wohl die besten Voraussetzungen für ein Wahnsinnsleben, wenn man dran glaubt. Und das nennt man wohl auch exalted, also alle Stars sind exalted. Es ist alles in der Perfektion. Und dann macht sie es für sich zur Aufgabe, diesen Mann zu finden, weil in den muss sie sich verlieben. Und das hat so einen darken Twist, dass ich ganz genau weiß, warum die nicht übersetzt wird, weil wir in Deutschland da noch nicht sind.
Ja, da komme ich später auch noch mal kurz, also wo sind wir in Deutschland, wo ist der Rest der Welt?
Ja, gut.
Manchmal.
Ganz kleine Frage.
Two cups of tea. Ja, genau, aber ich finde es auch super spannend, also ich gucke mir das dann immer vorher auch an, weil ich davon auch noch nicht gehört hatte und fand's mega spannend. Also weil es auch eben so dieses, also es klingt super spannend und gleichzeitig, also manchmal die deutsche Perspektive ist so, also und in welche Schublade gehört das jetzt? So, wo kann ich jetzt reinpacken? So, ne? Und das lässt sich halt erstmal nicht so schnell irgendwo einordnen. Ne? Das ist schon ein Knackpunkt.
Ja.
Tatsächlich kommen wir auch jetzt schon darauf, wenn ich so auf meinen schlauen Fragenzettel gucke. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen. Nein, aber es ist tatsächlich auch die perfekte Überleitung zu Stichwort U versus E. Mhm. Da wollte ich nämlich gerne, bevor wir jetzt gleich noch einen zweiten Blick in dein Buch werfen, mit dir drüber sprechen. Und für die Hörenden, die jetzt nicht so tief in der Branche stecken, es wird ja gerade in Deutschland oft unterschieden zwischen U-Literatur und E-Literatur. Das ist die Abkürzung für unterhaltend versus ernst, also eher hochliterarische Bücher. Und natürlich gibt es da teils fließende Übergänge, aber diese Dichotomie besteht. Und du hast in einem Interview mal gesagt, ich zitiere jetzt, ihr, in Klammern also der U-Literatur, wird Unrecht getan, wenn sie so selten besprochen wird und kein Diskurs stattfindet, obwohl es Bücher sind, die vielleicht 2 Jahre auf der Bestsellerliste stehen und die jeder gelesen hat. So im Sinne der fließenden Übergänge bist du jetzt aus meiner Sicht wirklich eine Grenzgängerin. Du hast einen wirklich durchdachten und ästhetischen Schreibstil. Da findet so ein fantastisches Zusammenspiel aus so einer Leichtigkeit und gleichzeitig so einer Reibung statt. Und derartige Ästhetik wird der U-Literatur oft ganz pauschal abgesprochen. Manchmal vielleicht auch zu Recht, aber so pauschal gesehen nicht. Und dazu herrscht in deinen Romanen ja so eine Harmonie zwischen Innen- und Außenleben. Also zwischen der eher abstrakten Gedankenwelt, die steht bei E häufiger im Vordergrund, und einer durchaus spannenden und unterhaltenden Handlung, in deren Zentrum nicht nur eine Liebesgeschichte steht, bei Nachts erzähle ich dir alles. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Wie ist deine Erfahrung als Autorin in Sachen Rezeption? Also Stichwort U versus E. Wie hast du den Umgang jetzt in den Jahren, die du schreibst, mit deinen Werken im Feuilleton erlebt? In den Buchläden, vielleicht auch bei Bloggenden. Und daran anschließend, glaubst du, dass es perspektivisch eine Näherung irgendwie gibt im englischen Raum? Das hatten wir jetzt ja eben gerade. Gibt es diesen harten Cut ja gar nicht. Und deswegen ist da auch manchmal sehr viel mehr Spielraum. Also wie siehst du das? Und wie ist da deine Erfahrung?
Total. Und ich finde auch im englischsprachigen Raum, selbst wenn es den Cut gibt, also nehmen wir zum Beispiel Anna Dorn, würden wir sagen, es ist Unterhaltungsliteratur, wird es trotzdem besprochen. Mhm. Und in Deutschland ist ja eher so, ab einer bestimmten Kategorie wird man nicht mehr besprochen. für mich ist das ein ganz schwieriges Thema, weil ich bin wahnsinnig gerne in der Unterhaltungsliteratur unterwegs. Ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, das ist aber für mich Literatur, und jemand sagt, ach nee, das ist für mich eher so unterhaltendes Spektrum, das ist mir alles Latte. Ich habe ein Problem damit, wie hart diese abgrenzenden Übergänge teilweise wirklich gewollt sind. Also ich finde, da schwingt in Deutschland einfach ganz viel Prestige mit und geschlossene Türen und dieser Wunsch, sich abzugrenzen, den ich im Ausland eben nicht sehe. Und ich finde, dass da sehr viel mehr Möglichkeiten sind und sich mehr getraut wird. Für meine eigene Ästhetik zum Beispiel, ich liebe britische und amerikanische Cover. Da kriegt auch fast jedes Buch erstmal ein Hardcover. Bei uns ist das ein Riesending, in der Unterhaltungsliteratur ein Hardcover zu kriegen. Wenn man sofort bei E eingestuft ist, gar nicht. Aber ansonsten kriegt man auch schnell mal ein Paperback. Also ich weiß zum Beispiel, so wie du mich kennst, hätte ein Hardcover werden sollen aus Sicht meiner Lektorin. Mhm. Und ist aber ein Paperback geworden, weil es sehr breit aufgestellt wurde von den Leserinnen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber das war dann einfach so eine Entscheidung. Also für mich ist das alles sehr anstrengend irgendwie, weil ich oft wo verortet werde, wo ich mich nicht selbst sehe und andersrum. Und es nimmt ganz oft auch so den Spaß am, nicht am Schreiben, aber wenn es dann draußen ist. Also wenn du dann, so wie du mich kennst, wurde zum Beispiel nicht von der SZ besprochen, nachts erzähle ich dir alles aber schon. Da bin ich mir sehr sicher, das war eine Sache zwischen Paperback und Hardcover. Und das ist alles, man ist so abhängig von plötzlich, wie was haptisch da liegt zum Beispiel. Und das ist in Deutschland, ja, da gibt es einfach, das ist sehr viel strenger, ja.
Beobachtest du da jetzt so über die Zeit denn irgendwie einen Wandel oder ist es noch nicht so ganz absehbar, also aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube, dass es sowieso noch alles ein bisschen stärkere Fronten werden. Also ich glaube, jetzt ist ja gerade so ein Trend, dass viele Verlage so Imprints machen, die dann moderner werden, manchmal auch feministischer. Das finde ich irgendwie cool, weil ich glaube, die würden dann eher solche Titel wie Anna Dorn mal einkaufen. Aber ich glaube, generell ist diese Grenze schon noch sehr hart und es wird ja auch nach wie vor auch sehr viel diskutiert, wer wo steht, wer sollte für was nominiert werden, wer ist auf welchen Listen zu sehen. Also und dann ist ja innerhalb der Genres auch nochmal Krieg, wenn wir jetzt so nach Buchpreis auch noch Stichwort über Buchpreis. Stichwort Buchpreis, sollte ein Buch über 1000 Seiten eher gewinnen als ein Buch mit 200 Seiten, weil anscheinend wird ja auch nur über Länge diskutiert, gerade mit leichten misogynen Untertönen. Also es ist wild.
Auf die Länge kommt es an.
Ja.
Nach wie vor. Kommen wir zurück zu dem, was zählt, den Inhalten, und werfen noch einen zweiten Blick in dein Buch. Nachts erzähle ich dir alles.
Dann lese ich noch was ganz Kurzes vor. Und zwar muss man vielleicht dafür nur wissen, dass Emil auch Reporter, Journalist und Podcaster ist und sich bei dieser Geschichte mit seiner Schwester, das hat ihn nicht so ganz losgelassen mit dieser Schwangerschaft und einem eventuellen Schwangerschaftsabbruch mit 16. Und er hat sich zum ersten Mal als Mann damit auseinandergesetzt, wie eigentlich die Rechtslage in Frankreich ist. Und das so ein bisschen aufgedröselt für sich. Lea ging zum Sofa, wo Emil schlief, das dünne Laken bis über den Kopf gezogen. Emil, er krummelte, willst du Kaffee? Nichts. Die Wanduhr schlug 22:30. Lea schaltete die Herdplatte an und goss wenige Minuten später einen starken Espresso in eine Tasse. Sie setzte sich auf die Lehne des Sofas und berührte Emil an der Schulter. Bonjour. Bonjour, Monsieur, sagte er. Du kannst mich. Er schlug das Laken zurück und blinzelte. Schon wieder ein neuer Tag? Das wird auf Dauer anstrengend. Sie hielt ihm die Tasse hin. Das ist nicht lustig. War auch nicht lustig gemeint. Er trank einen Schluck. Warum schaust du weg? Weil du so einen Blick drauf hast. Tut mir leid, sagte Emil. Ich bin nur müde. Nein, das meine ich nicht. Du guckst mich an, als würdest du mich röntgen wollen. Ich schau dich nur an. Nein. Er runzelte die Stirn. Okay. Wie geht's dir? Gut, schoss sie hervor. Das kam schnell. Nicht den Journalisten spielen, Emil. Ich frage als Freund, Lea. Endlich sah sie ihn an. Mir geht's gut, sagte sie dann. Sie stand auf und ging zur Kücheninsel. »Hier ist Frühstück, falls du hungrig bist. Claire war so lieb und hat was besorgt.« Emil schüttelte den Kopf. »Ich frühstücke nicht. Aber wenn du noch ein bisschen Zeit hast, würde ich dir gerne was zeigen.« Er fischte aus seiner Tasche einen Stapel Papiere, dann setzten sie sich nebeneinander auf das Sofa. »Wir haben mit der Recherche zur Podcast-Folge angefangen. Das hier«, sagte er und deutete auf rund ein Dutzend bedruckter Blätter, »ist nur das Wichtigste, das Jasmina aus einem halben Tag Recherche zusammengefasst hat.« Er lehnte sich zurück. »Ich glaube, eine Folge wird dem Thema nicht gerecht. Ich möchte das eher als Reportage angehen. Mit Betroffenen sprechen, aber das, was sie erzählen, auch untermauern. Beweisen.« Emil blätterte durch den Stapel, bis er fand, was er suchte. »Betroffenenberichte gehen immer unter die Haut. Aber wenn du das, was sie sagen, nicht glauben willst, dann schmetterst du sie ab als Einzelfälle. Oder der Redaktion wird vorgeworfen, wir hätten die Menschen bezahlt. Ist alles schon passiert.« Hier, ein Zitat von letztem Jahr aus einer französischen Studie zur Gleichstellung von Mann und Frau. »Sexualerziehung in der Schule ist und bleibt Pflicht in der Theorie. In der Praxis wird sie noch immer selten umgesetzt und hängt von der individuellen Einschätzung des Lehrenden ab.« Emil warf den Zettel zurück auf den Tisch und rieb sich die Augen. »Kann ich was Unbequemes sagen? Also etwas, das du vielleicht nicht hören willst?« Er seufzte. »Unbedingt.« Lea zog ein Bein heran. »Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber soweit ich weiß, ist die Lage um Abtreibung entspannter in Frankreich als in Deutschland. Da müssen Schwangere nach doppelter Beratung und Untersuchung oft über 200 Kilometer fahren, weil sich erst dort die nächste Anlaufstelle für den Abbruch befindet. Diese, naja, Angebote werden als Teil eines Kompromisses verkauft, aber wie kann etwas, das im Strafgesetzbuch steht, ein Kompromiss sein?« »Gar nicht. Und jetzt?« »Nichts und«, sagte sie. »Ihr seid da einfach schon weiter. Zum Beispiel könntest du mit jemandem aus der Politik sprechen, um erstmal einzuordnen, wo Frankreich steht.« Er schüttelte den Kopf. »Das schwächt die Message. Klar, wir werden Simone Weil ansprechen, uns an die Fakten halten, aber ich werde für niemanden den roten Teppich ausrollen.« »Wer ist Simone Weil?« Wieder blätterte Emil, währenddessen sagte er. »Sie war in den 1970ern Gesundheitsministerin. Auf sie geht die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs zurück.« Er reichte ihr das zugehörige Blatt und Lea begann zu überfliegen. »Holocaust-Überlebende. Hat sich außerdem eingesetzt für einen barrierefreien Zugang zu Pille. Wow.« Sie legte es weg. »Aber das meine ich nicht, das mit dem roten Teppich. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, das, was bereits erreicht wurde, nicht außen vor zu lassen. Vor allem, um eine Perspektive zu geben. Ich meine, was Menschen brauchen, ist Hoffnung. Am Ende des Tages ist es ja immer Hoffnung.« »Ja, aber Hoffnung ist auch naiv.« Sie überlegte. »Nein, Optimismus ist naiv. Hoffnung ist ein Menschenrecht.«
Vielen Dank für diesen zweiten Einblick ins Buch. Wer jetzt mehr lesen oder hören will, geht zum Buchgeschäft oder greife zur Hörbuch-App des Vertrauens. Das gibt es nämlich in beiden Varianten. Ich mache jetzt den schon versprochenen Seitenschwenk auf dein Sachbuch Sorry Not Sorry. Ganz ehrlich, dazu kann man eine ganz eigene Folge aufnehmen und du bist auch gerade viel zu Gast in anderen Podcasts. Ich kann gerne ein, zwei Gespräche in den Notizen verlinken. Also wer da wirklich tiefer eintauchen will, kann da gerne reinhören. Da Lieblingslit sich aber auf Literatur konzentriert, habe ich jetzt ein, zwei Fragen, die auch Bezug nehmen auf Nachts erzähle ich dir alles und dessen Vorgänger, so wie du mich kennst. Und dafür hole ich jetzt trotzdem kurz aus. Denn als ich mich mit Sorry Not Sorry auseinandergesetzt habe, sind mir wirklich starke Querverweise zu deinen Romanen aufgefallen. Für die, die Sorry Not Sorry noch nicht gelesen haben, nochmal, tut's. Eine kurze Synopsis. Für das Buch hast du eine Reihe sehr persönlicher, auch ineinandergreifender Essays geschrieben, in denen du dich mit der weiblichen, vor allen Dingen weiblichen Scham auseinandersetzt. Du greifst das Thema in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, auch mit Verweis auf dein eigenes Leben, auf deine eigenen Erfahrungen auf. Von Arbeit über Krankheit, Sexualität bis hin zur heteronormativen gesellschaftlichen Erwartungshaltung an das klassische Familienmodell und vor allen Dingen die Rolle der Frau darin. Beim Schreiben hast du dich ja sehr intensiv mit der patriarchischen Gesellschaft auseinandergesetzt, der Diskrepanz zwischen der Einflussnahme weißer Cis-Männer gegenüber Flinter und im Fall von Sorry Not Sorry insbesondere der Frauen. Und auch deine Romane handeln zumindest unter anderem eben doch von der Unterdrückung oder Bevormundung der Frau auf die eine oder andere Weise, sei es jetzt im Zuge der häuslichen Gewalt, wie in So wie du mich kennst, oder eben in Nachts erzähle ich dir alles. Denn dieser Roman greift ein sehr aktuelles und gesellschaftskritisches Thema auf, das du in Sorry Not Sorry vertiefst. Wir haben es auch eben schon vor allem im zweiten Teil gehört. Es geht ja um die Schwangerschaft und auch um die Entscheidungsbefugnis der Frauen oder deren Begrenzung, deren starke, übergriffige Beeinflussung. Ich finde, dir gelingt es wirklich gut, dieses Thema an sehr persönlichen Schicksalen und gleichzeitig auf sehr sanfte Art so zu skizzieren. Und natürlich schimmert auch eine Kritik oder zumindest ein Standpunkt durch, den du in Sorry Not Sorry auf eine ganz andere Art untermauerst. Und meine Frage dazu wäre, wie gelingt es dir, so eine politische Agenda letztlich auf so eine kunstvolle und gleichzeitig eben aber auch kritische und dann auch noch unterhaltsame Art in deine Geschichten einzuweben? Also ich stelle mir das schon als Herausforderung vor.
Ich bin so platt, dass du das sagst, weil für mich ist das auch einfach eine Meinung von dir und ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also ich freue mich total, dass das bei dir so ankommt und dass du das so siehst. Ich weiß gar nicht, ob ich diesem Anspruch überhaupt gerecht werde. Ich wünsche es mir natürlich immer. Also ich glaube, warum diese Themen in die Romane einfließen, zumindest in die letzten beiden, ist, weil ich mich so im realen Leben so dran abarbeite und ich einfach, und da kommt jetzt mein Pessimismus, weil ich an sich jetzt nicht der überoptimistische Mensch bin. Ich weiß, dass sich heute und morgen nichts verändert. Wenn man ein bisschen recherchiert, weiß man auch, dass wenn der Feminismus sehr große Strecken macht, dann kommt der Backlash gleich dazu. Ich glaube nicht, dass ich eine gerechte Welt erleben werde. Und dann ist so die Frage, und jetzt? Und ich setze mich nicht hin und sage so, und das nächste feministische Thema im Roman ist das. Das sind, glaube ich, die Themen, die gerade am präsentesten sind. Nachts erzähle ich dir alles, habe ich plus minus angefangen mit Roe v. Wade. Also ich habe vorher geschrieben, aber das hat das Ganze dann natürlich nochmal sehr gepusht. Und ich bin keine Politikerin, ich bin keine Aktivistin, aber ich bin halt Geschichtenerzählerin. Und ich mag es, politische Agenda oder politische Missstände, gesellschaftliche Missstände an Geschichten zu verweben. Ich muss aber auch sagen, dass ich Lust drauf habe oder dass es mir Spaß macht, dass wenn Menschen meine Bücher unterschätzen, und das wird eben ganz oft, weil eine Frau vorne drauf ist und nachts erzähle ich dir alles, ich liebe den Titel, der kommt auch von mir, aber er ist auch haarscharf am Kitsch vorbei, das ist mir absolut bewusst. Und ich mag das dann, wenn Leute mir schreiben, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, schön.
Also ich ärgere auch, oder nicht ärgern, ich kitzel gerne ein bisschen was aus den Menschen hervor. Und ich mag es, wenn an schönen Orten schlimme Dinge passieren. Nicht, dass ich es mag im Sinne von mögen, aber als Leseerlebnis.
Mhm. Ja. Als Kontrast.
Genau, ja. Weil gerade da, also das ist ja auch szenisch, wenn wir Filme oder Serien angucken, ist es ja ganz oft so, dass schreckliche Dinge an sehr schönen Orten passieren. Und diesen Kontrast, den mag ich sehr gerne, weil der natürlich auch ganz oft zeigt, dieses typische Bild von unter der Oberfläche, was ist eigentlich los? Und die Côte d'Azur, ich glaube, weil wir darüber ganz am Anfang ganz kurz gesprochen haben, weil Lea dahin fährt, und man könnte halt meinen, oh, das ist vielleicht ein Rosamunde Pilcher-Buch, da fährt eine, wer hat bitte ein Haus an der Côte d'Azur? Das ist schon wieder alles so ausgedacht. Und genau deshalb ist es ein Haus, das eigentlich da steht, wo die normalen Menschen leben und nicht der Jet Set. Und dass die Côte d'Azur natürlich auch von den Einheimischen ein sehr konservativ rechter Bezirkabschnitt ist, was auch viele nicht wissen, die einfach nur zum Urlaub hinfahren. Also ich mag das, Menschen dann kurz mal so zu überführen.
Ja, ich finde, das gelingt dir super gut. Wie du sagst, es ist meine Meinung oder Meinung beziehungsweise Observation, könnte man sagen, weil natürlich jeder beschäftigt sich jetzt nicht so auf so engem zeitlichen Raum so intensiv mit deinen Werken, so im Privaten, sage ich mal. Aber was ich so schön finde, ist, dass es so schön ineinander greift. Also mit dem, was du in Sorry Not Sorry ja aufzeigst und auch anhand deiner eigenen Vita, aber auch anhand der Gesellschaft, machst du vor allen Dingen wütend oft, was super ist. Ich glaube, dass jeder, vielleicht auch gerade jede, die irgendwie auf die eine oder andere Art von den Dingen, die du erzählst, auch betroffen ist, über ihre Themen da stolpert und einfach sauer wird, wenn man es dann mal einmal so schwarz auf weiß liest. Und in deinen Romanen oder in deinen Romanen greift es die Geschichten auf, aber wie ich schon gesagt habe, auf so eine sanfte Art. Also ich persönlich bin da jetzt nicht sauer geworden, also weder bei Nachts erzähle ich dir alles noch bei So wie du mich kennst, und trotzdem hat es mich extrem berührt. Also diese Themen. Und ich finde deswegen eigentlich nochmals sei dazu geraten, alles zu lesen an dir, weil du die Themen eben, also du wirst denen gerecht, aber wirst auch deinem jeweiligen Genre, oder was heißt Genre, aber dem jeweiligen Format gerecht, in dem du dich dann bewegst. Noch eine Frage, Sachbuch versus Roman. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Also ich habe beim Sachbuch habe ich gesehen, boah, du hast unfassbar viel recherchiert, hast dich da richtig reingearbeitet. Und das ist beim Roman, ist die Recherche ja eher anders, ne? Auch so plastischer, du fährst irgendwo hin. Natürlich arbeitet man auch und recherchiert, aber es...
Aber man ist auch mal im Bikini.
Aber man ist auch, genau, und guckt auf das Meer. Abgesehen von Bikini versus Bibliothek, wo waren so die zentralen Unterschiede für dich und was ist deine Heimat? Kann man das überhaupt so sagen?
Oh, meine Heimat. Also ich hatte einen unfassbaren Hunger auf Sorry Not Sorry. Mhm. Ich glaube, ich war müde von Geschichten ausdenken und ich hatte so Lust, was Essayistisches zu machen, weil ich das selbst auch gerne lese. Und ich wusste, das wird anstrengend mit der Recherche und auch immer wieder diesem Gedanken, was gebe ich frei von mir und was nicht. Aber ich hatte Lust auf was ganz anderes. Und zum Ende hin war ich da natürlich auch ausgelaugt, weil ich es relativ schnell geschrieben habe. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann sind auf jeden Fall die Romane Heimat, weil ich das sehr mag, dass man sich nicht nur was ausdenkt, sondern auch, sagen wir es anders, ich bin sehr gut behandelt worden mit Sorry Not Sorry von der Öffentlichkeit, aber natürlich hat man eine Angriffsfläche. Und bei Geschichten kann man einfach am Ende des Tages immer noch sagen, es ist ausgedacht, es ist fiktional. Oder wenn jetzt jemand sagt, bei Sorry Not Sorry, ich finde die Sau unsympathisch, dann bin das ich. Wenn jemand Lea unsympathisch finde, dann sage ich, ja, ich weiß auch nicht, ob ich die sympathisch finde, das ist ein fiktionaler Charakter und nicht ich. Mhm. Und dass diese ganzen Sachen, diese ganzen Vorteile der Fiktion, die sind natürlich grandios und ich glaube, da bin ich dann doch am allermeisten daheim.
Aber das Sachbuch hat dich eben auf eine andere Art, also hat dir auf eine andere Art richtig viel gegeben. Kannst du dir vorstellen, ein zweites zu schreiben oder hast du auch schon was im Hinterkopf?
Ich habe gar nichts im Hinterkopf. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in der Art und Weise weiterzuschreiben, auch weil der ganze Prozess mit Rowohlt ganz toll war. Also ich weiß auch, dass wenn es weitergeht, dann ist das auch ein Verlag, den ich irgendwie gefunden habe. Die wussten von Anfang an, was ich irgendwie will und was ich meine. Und das ist auch sehr wertvoll, wenn sowas passiert. Und haben dem Ganzen auch irgendwie, ja, so eine schöne, also das Buch an sich ist auch, ich will es gar nicht so Eigenwerbung machen, aber es ist einfach auch ein schönes Buch geworden. Es liegt gut in der Hand, es ist hochwertig. Also irgendwie wusste man da von Anfang an, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Und das hat einfach einen bestimmten Hunger gestillt. Und ich habe schon, also wenn ich auf ein Thema treffe, wie jetzt bei der weiblichen Scham, wo ich so merke, oh wow, das ist es, dann brennt auch sehr schnell was und dann geht auch was los. Also ich kann mir auf jeden Fall ein weiteres Sachbuch vorstellen. Aber ich brauche immer die Abwechslung. Also ich glaube, ich bin nicht, und da habe ich auch gar nicht den Background, bin keine Genderforscherin oder Kulturanthropologin oder was weiß ich. Also ich bin jetzt nicht da zu Hause, dass ich nur Sachbücher schreibe. Aber ich glaube, jeder und jede, die Romane schreiben, wissen, dass man auch irgendwann Bock auf was anderes hat. Das sind auch die Podcasts, vielleicht geht es dir ähnlich. Das ist ein ähnliches Feld. Man spricht mit Menschen übers Schreiben, aber jetzt spricht man einfach mal und schreibt nicht.
Ja, das ist kurzweiliger vielleicht auch. Kommen wir zu deinem dritten Buchtipp, dem Alien. Das normalerweise werden da Bücher oder Formate erwähnt, die gar nicht so sehr den eigenen Lesegewohnheiten entsprechen. Du lachst.
Ich habe gerade vergessen, was ich dir geschickt habe.
Ich habe es dir schon angesehen. Aber es geht eigentlich allen so. Also aber du hast jetzt gerade dran erinnert.
Und guck mal. Bin wieder da, ja.
Und du lieferst ab.
Ich liefere ab. Ich habe dir das Emily Henry-Universum mitgebracht. Okay. Hast du schon was von ihr gelesen?
Nein, aber ich musste sie auch erstmal googeln. Kann ich nicht direkt mit dem Namen was anfangen? Habe ich gegoogelt. Und People We Meet on Vacation war ein Buch, das ich sehr, mit dem habe ich irgendwie lange geliebäugelt und gedacht.
Ist das Schwächste von allen.
Aha, siehst du, gut, dass ich es nicht genommen habe. Und dann Funny Stories, ein anderes, genau.
Ja.
Emily Henry.
Also, Ich lese phasenweise sehr viel auf Englisch. Das hat auch damit zu tun, dass wenn ich selbst schreibe, dann vergleiche ich mich mit anderen, mit Kolleginnen, ob ich will oder nicht. Oder rutsche auch manchmal ganz unbewusst in einen anderen Schreibstil ab. Oder ich merke, ich lese was super Lustiges und auf einmal wird mein Buch lustiger. Obwohl es vielleicht an der Stelle gar nicht passt.
Wo kommt das her?
Genau. Und dadurch lese ich recht viel auf Englisch und bin irgendwann, Emily Henry ist zwar übersetzt, alle Bücher, glaube ich sogar, aber ich bin irgendwann dann auf sie gestoßen. Und ich habe schon so dieses Guilty Pleasure, dass ich gerne Rom-Coms lese, die, da sind wir wieder beim Lustigen, auch wie bei Anna Dorn, die jetzt aber nicht, ja, vielleicht nicht so ein klassisches Book-Talk-Romance-Buch sind, sondern was sie macht oder gut gemacht hat, da kommen wir nämlich gleich zu dem, was wir vielleicht diskutieren können, sie schreibt wahnsinnig witzige Dialoge, die aber auch sehr aus dem Alltag sind. Also man kann von ihr auch wirklich lernen, wie man gute Dialoge schreibt, wo man das Gefühl hat, man sitzt mit denen in der Küche. Da ist gar nichts gekünstelt, das ist wirklich aus dem Leben. Und tolle Charaktere entworfen, meistens sehr normale Menschen. Das erste Buch, das ich von ihr gelesen hatte, Book Lovers, habe ich sehr gemocht. Das zweite habe ich geliebt und jetzt geht's bergab.
Jetzt geht's bergab. Aber du bleibst ihr treu.
Genau, und deswegen habe ich es dir mitgebracht, weil ich habe auch Funny Story gelesen und das hat mir nichts mehr gegeben und es macht mich sehr traurig und trotzdem weiß ich, es kommt immer, die schreibt ja so schnell, April 25 kommt das nächste Buch, immer im April kommt der nächste Roman und ich weiß, dass ich den auch wieder lesen werde. Vielleicht ist das, wie wenn man Serien immer und immer wieder guckt, dass die einem insofern vielleicht nichts geben, dass es nichts mehr Neues ist, aber ich mag die Gefühle, die transportiert werden. Also man ist bei ihr, es ist eine sehr safe Bubble. Ja. Es passiert nichts super Schlimmes. Die Charaktere haben alle eine gute Backstory. Da ist auch manchmal was Heftigeres passiert, aber es ist alles gut. Weißt du, es ist so ein bisschen Stars Hollow von Gilmore Girls.
Ah, okay. Ja, Gilmore Girls ist so, da ist dann mal ein Unterschied. Dass, ja, irgendwie habe ich das verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Also natürlich kenne ich das, aber ich bin nie darauf aufgesprungen. Aber kann natürlich so dieses, so ein bisschen dieses Zuhause oder so, ne? Oder wenn man mal krank ist oder sowas. Ich habe dann zuletzt zum Beispiel auch Crazy Rich Asians oder sowas gelesen, was jetzt nicht ganz dasselbe ist, aber es ist so dieses Feel Good, mir kann nichts passieren, so.
Ja.
Es ist eine bunte Welt und jeder, also das ist irgendwie faszinierend und schön, weil die haben ja meistens irgendwie ganz, ganz okayes bis gutes Leben. Also ich kann es voll verstehen. Aber ich finde es richtig schön, was du hervorgehoben hast, dass du in Anführungsstrichen auch solchen Büchern, also Büchern, bei denen der unterhaltende Aspekt im Vordergrund steht, um wieder zu unserem U versus E-Thema zu kommen, dass man dem aber auch wirklich was abgewinnen kann und dass man, glaube ich, die Stärken auch manchmal finden muss. Also wenn der Schreibstil ja nicht ganz so anspruchsvoll ist oder nicht ganz so ansprechend, dass man dann aber eben vielleicht auch einfach mal ein paar Seiten dem geben soll. Das ist auch so eine Notiz an mich selber, weil ich so gerade in so einer Phase bin, ich gucke in so ein Buch rein und wenn ich auf der ersten Seite sehe, interessiert mich jetzt nicht so von der Schreibart und dabei können da ganz andere Stärken lauern, ne? Also sei es jetzt im Plotten, sei es in den Dialogen, wie du gesagt hast, in der Figurenzeichnung, dass man den Büchern vielleicht doch nochmal eine Chance gibt, so, ne? Den Aliens.
Total. Ich glaube auch, dass wir das oft eben abwerten im deutschen Markt, weil ich weiß gar nicht, ob es so einen guten Vergleich gibt, eine deutsche Emily Henry. Ich habe das Gefühl, dass im Deutschen bei Romance ist dann schon oft sehr klischeebehaftete, klassische Bilder. Der Mann ist so, die Frau ist so. Mhm. Also zumindest bei vielen. Und was ich bei ihr mag oder auch bei anderen Vergleichbaren ist eben, das ist fast eher, wie wenn du so eine Netflix-Serie guckst, die alle geguckt haben, die ist irgendwie witzig und die ist schlau und die ist modern und relatable, das Wort des Jahrhunderts. Aber das ist nicht doof, eben weil das alles witzig ist und gut geschrieben und an den richtigen Stellen hört die Szene auf, fängt die Szene an. Und das sehe ich in vielen anderen Rom-Com-Sachen nicht so. Also da ist schon auch, und ich glaube, das muss man auch wirklich betonen, auch wenn man Rom-Com schreibt, da ist ganz viel Talent und Können, auf jeden Fall. Das ist aber halt einfach ein ganz anderes Feld.
So, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich möchte aber gerne nochmal eine Frage stellen, die so ein bisschen wegrückt von den Inhalten. hin zu deinem Beruf im Allgemeinen. Das ist vielleicht auch interessant für Nachwuchsschreibende. Und zwar lebst du zumindest größtenteils vom Schreiben. Und das ist für viele ja der Traum. Und neben Büchern hast du auch für unterschiedliche Medien schon gearbeitet, Print, Online und so weiter. Und besonders spannend finde ich gerade neben den Podcasts, die du so machst, die ich natürlich auch alle in den Shownotes verlinke, dein Newsletter bzw. deine Kolumne, die bei Substack erscheint. Das ist ja jetzt, wächst so ein bisschen, glaube ich, immer noch im deutschsprachigen Raum. So in Großbritannien ist das, glaube ich, schon ziemlich bekannt zum Beispiel. Und man kann, der kommt einmal im Monat, kommt deine Kolumne, Newsletter, Schreiben am offenen Herzen raus, wird verschickt und erscheint da. Und einen Teil können alle lesen und einen Teil eben nur zahlende AbonnentInnen. Und da wollte ich fragen, wie sich das entwickelt hat. Also war das schon immer so ein Traum vielleicht auch von dir, so eine eigene Kolumne in irgendeiner Form zu schreiben? Oder wie hat sich das ergeben?
Ich glaube, ich mache damit das Substack-Klischee, von dem sehr viele sprechen, nämlich wenn es mir niemand anbietet, mache ich es selbst. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum es Substack überhaupt gibt. Das boomt ja, es kommt ja aus den USA, ich glaube aus San Francisco sind die Headquarters, und es kommt auf jeden Fall aus dieser Idee heraus, dass eine zweite Plattform für Menschen geschaffen wird, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Lust auf den Mittelsmann haben. Mhm. Also sprich ein Verlag, der dazwischen steht und vielleicht die Türen nicht aufmacht oder so. Und dadurch ist diese Newsletter-Plattform entstanden, und bei mir war es auch, es war Neugier und Lust drauf. Eine gute Freundin von mir war schon auf der Plattform. Das war natürlich ein Geschenk, weil die einfach auch beim Einrichten geholfen hat und mir ein paar Sachen erklärt hat. Und es war schon auch auf jeden Fall dieser Gedanke, ich hatte mal eine kleine Kolumne, ich hätte gerne eine in einer größeren Zeitung. Ich weiß, dass ich bei bestimmten Zeitschriften, glaube ich, das könnte und auch das gewisse Zielpublikum mitbringen würde, und habe mich aber manchmal beworben, manchmal nicht, aber war dann auch so ein bisschen, warum fragt mich keiner? Weil ich dann immer wieder so Kolleginnen mitbekomme, die dann, oh, ich wurde gefragt, jetzt habe ich eine Kolumne. Ich denke mir immer so, good for you, ich nicht. Und dann habe ich es einfach bei Substack gemacht, und das wächst jetzt auch. Also es gibt immer mehr Buchtipps, es gibt immer mehr vor der Paywall. Der Newsletter heißt einfach Landsteiner, wie mein Nachname, aber genau wie du gesagt hast, die Kolumne selber, der wirkliche Text dann, der ist dann hinter der Paywall.
Ah ja, und ist das was, wo du sagst, wenn sich das so weiterentwickelt, wird das wirklich ein nachhaltiger, also substanzieller Teil auch deines Berufslebens, was die Bezahlung angeht?
Also das ist es noch nicht. Ich habe auch eine Statistik gesehen, dass man mindestens mal 1,5 Jahre published auf Substack, dass wirklich was geht. Ich bin super dankbar für das, was jetzt schon geht. Es hat auch meine Erwartungen übertroffen. Aber ich bin da natürlich noch weit davon entfernt, dass ich sagen könnte, das wäre ein wichtiger Teil meines Einkommens. Aber auch da muss man sagen, in den Ländern, also in den englischsprachigen Ländern, die können natürlich die Publisher sehr viel mehr LeserInnen abgreifen, weil natürlich da sehr viel mehr passiert, als wenn man jetzt in Deutsch veröffentlicht. Aber gerade in den USA und in Großbritannien, das sind ja unfassbare Zahlen, was damit verdient wird. Also
Wahnsinn.
Da sind ja sehr, sehr viele schon, die irgendwie tausende AbonnentInnen haben. Und wenn dann jede 5 Euro im Monat abdrückt, da bewegen wir uns in wirklich absurden Honoraren, ja.
Ja, das ist Wahnsinn. Das lässt so ein bisschen hoffen, dass es vielleicht hier auch noch passiert. Am Ende werfe ich immer ganz gerne eine Vorschau auf das, was noch kommt. Und ich habe dich jetzt ja mit meiner Anfrage auch mitten im, ich glaube, Endspurt für dein 5. Buch erwischt. Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen, oder ist das alles noch Top Secret?
Ich glaube, das kann ich einfach selbst entscheiden.
Sehr schön.
Genau, ich schreibe gerade an meinem Roman. Ich habe Deadline in ein paar Monaten. Und es geht wieder ins Ausland. Frag mich nicht, warum.
Also ich habe jetzt so ein paar Eindrücke gesammelt, die vielleicht einen Hauch einer Antwort liefern können.
Den Hauch einer Antwort, ja. Es geht nach Griechenland. Und zwar, weil ich in diesem Buch sehr viel reingepackt habe, was mich sehr interessiert hat aus der griechischen Mythologie. Es geht um ein junges Paar, die Urlaub in Griechenland machen und auf einer sehr kleinen Insel eine Griechin kennenlernen. Und diese Griechin ist Hellseherin. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, herauszufinden, wie das Hellsehen in Griechenland mit entstanden ist und was das mit der Mythologie zu tun hat und wie das vielleicht, wenn das eine moderne Frau heute macht, aussehen könnte. Deshalb spielt dieses Buch in Griechenland und hat vor dem Hintergrund der Astrologie, Sternbilder, Hellsichtigkeit bedient es, ich würde sagen, die Themen Illusion.
Spannend.
Und Kontrollverlust, ja.
Schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall was. Und ich habe was und die Hörenden auch, worauf sie sich freuen können. Ein bisschen Zeit hast du ja noch. Bis dahin sei jedem und jeder geraten, in die anderen Bücher, die hier angeklungen sind und vorgestellt wurden, reinzuschauen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ich hier Franny und dich besuchen durfte im Münchner Süden. Hier nochmal an der Stelle Hinweis auf die Notizen mit allen Links zu Annikas zahlreichen Publikationen und Substacks und so weiter. Und euch da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Inspiration mitgenommen. Wünsche euch ganz viel Freude beim Lesen von Annikas Büchern und eurer Lieblingsliteratur und sage tschüss, bis bald.
Tschüss, danke fürs Mixen hier in meiner Küche, für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir super viel Spaß gemacht.